weiß nicht, wie viel ihr hier davon mitbekommen habt, dass im letzten Jahr die US-Sängerin Taylor Swift im Rahmen ihrer Welttournee auch hier in Hamburg Station gemacht hat. Menschen aus der ganzen Welt kamen hier nach Hamburg. Kein Weg war zu weit, offensichtlich keine Karte zu teuer. Sogar aus den USA sind Menschen angereist, einfach nur, um Karten für diese berühmte Sängerin zu bekommen. Keine Warteschlange war zu lange. Und Hunderttausende sogenannter Swifties, so heißen die Anhänger von Taylor Swift, weil statistisch müssten auch ein paar hier sein, aber ich frage jetzt mal nicht, waren völlig hin und weg. Sogar unser Hauptbahnhof war geschmückt, geglitzert. Und für mich als Ü50 war ich hin und her gerissen. Es ist an mir nicht ganz vorübergegangen und ich war hin und her gerissen zwischen totalem Kopfschütteln und irgendwie auch eine Faszination, wie jemand so begeistern kann. Und wenn ich möchte euch erst ein paar, wenn es denn funktioniert. Geht das mit dem Weiterklicken oder?
Moment.
Ich wollte euch gerne erst die Bilder zeigen und lese euch dann den Bibeltext vor. So sieht das aus, wenn die hier vorm Stadion. Jetzt ist es an, okay. Ist klar. Und deswegen habe ich die Predigt für heute genannt Fangemeinde oder Nachfolgegemeinschaft. Und ich lese uns jetzt, wenn es wieder nicht geht, eigentlich den Bibeltext vor. Und zwar aus Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 26. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia, aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Einmal weiter bitte, irgendwie funktioniert das nicht. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen, und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen, die im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Dann überspringen wir Kapitel 12 und Kapitel 13, die ersten drei Verse. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der schwarze Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist: Stell mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Ich bete mit David aus Psalm 51: Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Amen. Swifties, Begeisterung weltweit. Hier in der Gemeinde von Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Ich möchte diese beiden Dinge mal gegenüberstellen und lese aus einem Zeitungsartikel von letztem Jahr nach dem Konzert mit Taylor Swift. Taylor Swift ist nicht nur eine Sängerin, sie ist eine Anführerin. Swift gilt ihren Fans als Vorbild, als beste Freundin. Manche nennen sie unsere Mutter, beziehen sich darauf aufs Vater unser. Die Swifties beten jedes ihrer Worte mit. Das hier ist ihr Gottesdienst, also das Konzert. Und dann heißt es hier, eine junge Frau hat gleichzeitig mit 25 Accounts, 7 Geräten und der Hilfe ihrer Eltern und Geschwister versucht, an Konzertkarten zu kommen. Ihr Wecker klingelt mit Taylors Stimme. An ihrer Wand hängen Poster, die Nachrichten auf ihrem Handy, immer Taylor Swift. Sie erzählt ständig ihren Kollegen bei der Arbeit und ihren Freundinnen beim Ballett. Monatelang hat sie an Outfits für die Konzerte gearbeitet, Sammelalben produziert. Ihr größter Traum, Taylor Swift persönlich zu treffen, ein Selfie und ein Autogramm zu bekommen. Und während diese Frau Swift als ihre beste Freundin bezeichnet, weiß diese nicht einmal, dass diese Frau existiert. Swifties gelten als eine der größten, loyalsten und fanatischsten Gemeinschaften der jüngeren Zeit. Und Taylor Swift wird dadurch zur Milliardärin. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen, ich sag mal in Klammern Christies, genannt. Warum? Weil sie Jesus Christus nachgefolgt sind und dabei ständig von ihm geredet haben. Sie konnten nicht anders und sie wollten auch nicht anders. Wir reden von Dingen, die uns begeistern. Oder ich weiß nicht, was das bei Ihnen, was das bei dir ist. Ich habe mir jetzt mal vor einiger Zeit den Spaß gemacht und ChatGPT gefragt, welche Gemeinsamkeiten haben die Fans von Taylor Swift und die Gemeinde von Antiochia? Und das fand ich hochinteressant. Da heißt es nämlich, die Antwort der künstlichen Intelligenz: Die Fans von Taylor Swift und der Gemeinde von Antiochia aus Apostelgeschichte 11 weisen einige interessante Gemeinsamkeiten auf, obwohl sie in sehr unterschiedlichen Kontexten existieren. Definitiv. Und zwar, die erste Gemeinsamkeit ist das Gemeinschaftsgefühl. Fans von Taylor Swift und die Gemeinde von Antiochia bilden starke Gemeinschaften. Die Fans drücken das durch Begeisterung aus, die Gemeinde lebt ihren Glauben und unterstützt sich gegenseitig. Das zweite, Identität und Zugehörigkeit. Die Fans identifizieren sich mit der Musik und den Worten von Taylor Swift, die Mitglieder der Gemeinde als Teil der neuen Bewegung, die durch den Glauben an Jesus Christus geprägt war. Das dritte, Engagement und Leidenschaft. Beide Gruppen sind stark davon geprägt, dass sie sich engagieren, dass sie Leidenschaft zeigen bei den Fans durch den Kauf der Musik, den Besuch der Konzerte und das Teilen der Inhalte in sozialen Medien. Die Gemeinde war aktiv im Dienst für andere, in der Verbreitung des Evangeliums und in der Unterstützung von bedürftigen Menschen. Das vierte, was die künstliche Intelligenz genannt hat, ist die Vielfalt. Die Gemeinde von Antiochia war bekannt für ihre ethnische und kulturelle Vielfalt, da sie sowohl Juden als auch Heiden umfasste. Die Fangruppen von Swift sind unglaublich divers. Und das fünfte und letzte, Einfluss haben sie genommen und nehmen sie, Einfluss auf andere. Beide Gruppen haben Einfluss auf die Umgebung. Das Zentrum war, oder die Gemeinde war ein Zentrum für Missionstätigkeit und die Fans heute haben Einfluss auf die Popkultur und können soziale Themen ansprechen. Soweit einfach mal als Feststellung. Was sind die Unterschiede? Als Kirche, als Gemeinde, als Braut Christi sind wir keine Fangemeinde, sondern wir sind eine Nachfolgegemeinschaft. Als Gemeinde existieren wir nicht, um Menschen einzuladen, Fans von Jesus oder Fans von Gott zu werden, sondern als Lernende, als Jüngerinnen und Jünger, als Nachfolger unseres Gottes zu gewinnen. Ein Fan gibt alles und tut alles für sein Idol, obwohl der oft nicht mal weiß, dass diese Person existiert. Unsere Identität als Christen, als Kirche gründet sich allein darauf, dass unser Held, unser Retter, unser Herr Jesus Christus alles für uns gegeben hat. Das komplette Gegenteil. Er hat alles für uns gegeben, um uns anzunehmen. Und es gibt auf diesem Planeten keinen einzigen Menschen, der von ihm nicht gesehen, nicht wertgeschätzt, nicht geliebt ist. Ganz anders als bei sogenannten Idolen. Und das ist eine unglaublich gute Nachricht für uns und auch für die Menschen, die Gott uns an die Seite stellt und über den Weg schickt. Merkt ihr den Unterschied? Deswegen spricht man eben bei Menschen, die von Jesus begeistert sind, von ihm reden, auch nicht von Fans, sondern von Nachfolgern, von Jüngern, von Lernenden. Und die Bezeichnung Swifties als Fans von Taylor Swift gibt es seit 2010. Die Nachfolger Christen von Jesus Christus werden seit 46 nach Christus so genannt. Zum ersten Mal in Antiochia. Und ich möchte mir gerne mit euch angucken, was hat diese Kirche so besonders gemacht, was können wir von ihr lernen. Wir haben als Missionsgesellschaft die Vision formuliert, wir sehen die Allianzmission als innovativen und multidirektional agierenden, also in verschiedene Richtungen, Teil einer weltweiten Bewegung Gottes, die Menschen bewegt, Glauben an Jesus Christus entfacht und an vielen Orten einen Vorgeschmack auf Gottes Reich entstehen lässt. Wie passen und wo passen also die Bibelstelle, die Vision der Allianzmission zusammen und wo kann sie uns heute hier 2025 in Hamburg ermutigen und inspirieren? Und ich möchte die Situation noch mal kurz einordnen. Antiochia, bitte einmal klicken, ist das heutige Antakya im Süden der Türkei an der Grenze zu Syrien bekannt, weil diese Stadt 2023 bei dem Erdbeben zu fast 90% zerstört wurde. Und damals war Antiochia nach Rom und Alexandria die drittgrößte und eine der wichtigsten und einflussreichsten Städte im Römischen Reich. Sie war Hauptstadt, sie war Verkehrsknotenpunkt und dort lebten Menschen, Griechen und Römer und Syrer und Phönizier und Juden und Ägypter und Araber und Afrikaner und Inder und Äthiopier und Asiaten, eine absolute Multikulti-Stadt mit allen Vor- und Nachteilen. Vorteile Kreativität, Nachteile Kriminalität, unterschiedliche Religionen, Kulturen kamen zusammen und Menschen waren aus ganz unterschiedlichen Gründen in diese lebendige Großstadt gekommen und eben ein Teil der Menschen, Christen, weil sie aufgrund ihres Glaubens verfolgt wurden, vertrieben wurden, geflohen, geflüchtet sind. Und ich fand das interessant, diese Stadt mal zu vergleichen mit unserer Stadt, mit Hamburg, wo wir nach meinen Informationen 185 offiziell registrierte Nationalitäten haben. Mit all den Vorteilen, Kultur, Musik, Essen, Gerüche, Gemeinschaft, aber auch all den Schwierigkeiten und Herausforderungen, die dadurch entstehen. Was macht diese Gemeinde so besonders? Wenn wir uns mit diesem Text beschäftigen, war es offensichtlich nicht, ein Feuerwerk an Programm, was die abgefackelt haben. Noch waren es besondere Lehrer, Leiter, die diese Gemeinde gegründet haben, sondern diese Gemeinde wurde gestartet von ganz normalen Menschen, deren Namen wir nicht mal kennen. Christen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt wurden, hunderte Kilometer geflohen sind und auf diesem Weg nichts von ihrer Leidenschaft und von ihrer Begeisterung für Jesus verloren haben. Sie ziehen sich nicht zurück. Man liest nichts davon, dass sie über ihre Umstände jammern. Sie erzählen von ihrem Glauben und in ihrer Beziehung zu Jesus, und das scheint sie in dieser schwierigen Situation besonders glaubwürdig gemacht zu haben. Und da wir bisher ausschließlich Juden vom Evangelium gehört hatten, bringen sie es auch denen, die zu diesem Zeitpunkt noch nie von Jesus gehört hatten. Hier heißt es in Vers 20, einige von ihnen wandten sich auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Von Jesus, dem Herrn. Weil dieser Satz etwas aussagt über die Sensibilität dieser Menschen, dieser Christen bei ihrer Kommunikation. Mit den Juden hat man über Jesus, den Messias, gesprochen. Aber mit dem Konzept vom Messias konnten die Griechen nicht viel anfangen. Und deswegen sprach man mit ihnen über das Konzept vom Herrn. Das kannten sie. Deswegen gibt es so viele Sklaven, weil es Herren gab. Und die Behauptung, Jesus ist Herr, hat gleichzeitig impliziert, und euer Kaiser ist es nicht. Und das hat extreme Fragen provoziert. Und diese Christen waren bereit, sich diesen Fragen zu stellen. Und Gott hat das genutzt. Und ich glaube, das ist es, was wir manchmal wieder neu lernen müssen, weil wir es verloren haben. Sensibel Fragen provozieren. Wir haben viel zu schnell den Impuls, Antworten zu geben auf Fragen, die niemand gestellt hat. Weil wir schon immer diese Antworten gegeben haben. Und dann heißt es hier weiter, Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl von Nichtjuden, also Griechen, ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Ich komme gerade von einer Tagung in Budapest und hatte dort auch Kontakt mit Geschwistern aus der Ukraine. Und das erinnert mich an die Situation in der Ukraine, wo der Druck von außen so krass ist, wo Krieg herrscht, wo Verfolgung und Unsicherheit herrscht und die Menschen, die Christen, einen unfassbaren Drang haben, in diesen Situationen von Jesus zu erzählen. Und in diesem Druck scheint ihr Zeugnis besonders glaubwürdig zu sein. Es werden gerade nirgends mehr Gemeinden gegründet als in der Ukraine. Sie erzählen von der Schönheit des Glaubens, von der Sicherheit in all den unsicheren Umständen, von der Hoffnung. Und Gott gebraucht es. Und ich frage mich dann und frage euch das auch, wo haben wir unseren Außenfokus, unsere Liebe, unsere Sensibilität und unsere Leidenschaft für Jesus verloren? Wenn wir sie verloren haben, wie zeigt sie sich? Ich gebe euch einen Blick in mein Leben, vielleicht trifft euch das oder betrifft euch das auch. Ich habe mich gefragt, warum fahre ich sehr knapp zum Gottesdienst, komme manchmal zu spät, stehe aber stundenlang vor dem Fußballstadion, wenn ich mir ein Spiel angucken will. Warum überlege ich mir dreimal, ob ich spende, kaufe aber mit zwei Klicks irgendwas, was ich vielleicht gar nicht brauche? Das sind keine Vorwürfe, sondern das sind echte Fragen, wo ich denke, irgendwo ist der Einfluss, dem wir ausgesetzt sind, geht nicht spurlos an uns vorüber. Und ich nehme mich zu 100% damit rein. Und ich frage mich, was braucht es, um wieder ernster zu machen, mit Glauben. Vielleicht sind das gar nicht deine Themen, dann ignoriere diesen Punkt. Jedenfalls entsteht hier in Antiochia die erste internationale Gemeinde aus kulturell, politisch und sozial geächteten Menschen, die sehr sensibel für ihren Kontext waren und in der Lage, verständlich über ihren Glauben zu reden. Ihr Lieben, die Weltmission begann mit No Names. Wir wissen nicht, wer Teil davon war. Und diese Entwicklung, die spricht sich bis Jerusalem herum. Und entweder aus Begeisterung oder aus Skepsis, um mal kritisch nachzufragen, schickt die Jerusalemer Gemeinde Barnabas nach Antiochia, damit er mal schaut, was da passiert. Und als der sich das anschaut, ist der hin und weg über das, was er da erlebt, und ermutigt die Menschen, dem Herrn, da ist er wieder, Jesus, dem Herrn, mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Und obwohl der Glaube an Jesus 46 nach Christus noch ziemlich neu war, waren die Reaktionen auf diese neue Weltanschauung ganz ähnlich, wie wir sie heute auch erleben. Die einen sagen, das ist mir zu extrem, die anderen sagen, das ist zu schwer zu verstehen. Manche waren ablehnend, einige interessiert, größtenteils gleichgültig. Aber, heißt es dann hier, einige kamen zum Glauben. Und das benutzt Gott. Dass Gott hier in dem Moment eine weltweite Bewegung ausgelöst hat, war denen mit Sicherheit nicht bewusst. Aber sie waren nicht zufällig da. Und ich frage mich und ich frage euch, kann es sein, dass Gott uns, dass Gott euch mit Absicht genau jetzt, genau an diesem Ort, genau hier, genau in dieser Zeit hingestellt hat? Gott verliert nicht die Kontrolle. Gott verliert niemals den Überblick. Kann es sein, dass der Zeitpunkt wieder gekommen ist, wo wir uns neu dafür entscheiden, nicht angepasst, möglichst unauffällig, möglichst unanstößig zu positionieren und gleichzeitig auch uns nicht abzukapseln von der Welt, in die Gott uns hineingestellt hat? Ist es an der Zeit, wieder reflektiert und verständlich und einladend und transparent und leidenschaftlich und sensibel und zutiefst überzeugt von Gott und dem Evangelium zu reden? Ist es an der Zeit, Fragen aufzuwerfen und uns diesen Fragen dann auch zu stellen und dann Gott den Rest machen zu lassen? Der Missionswissenschaftler Michael Green schätzt, dass 80% oder mehr der Evangelisation in der frühen Kirche nicht von Hauptamtlichen oder Evangelisten durchgeführt wurde, Zitat, sondern von gewöhnlichen Christen, die sich selbst ihrem Netzwerk von Verwandten und engen Bekannten erklärten. Menschen wurden auf das Evangelium aufmerksam, weil jemand, den sie gut kannten, mit dem sie zusammenarbeiteten und den sie vielleicht liebten, mit ihnen darüber sprach. Die größte Herausforderung besteht heute darin, einen signifikanten Prozentsatz von Christen dazu anzuregen, in ihrem Alltag und in ihren Beziehungen bewusst ein missionales Leben zu führen, also hinzugehen. Ihr Lieben, hier sind Leute in dieser Gemeinde, die hatten keinen Podcast, die hatten keinen YouTube-Kanal, die hatten keine sozialen Medien. Wir kennen nicht mal die Namen, durch die Gott diese Welt verändert hat und Mission gestartet hat. Einfach nur, weil sie in ihrem nächsten Umfeld, in ihrem Haus, in ihrer Arbeit, in ihrer Familie damit angefangen haben. Und ich glaube, dahin müssen wir wieder zurück in unserer heutigen Zeit. Die wichtigsten Menschen einer Gemeinde sind oft nicht die lautesten oder die berühmten. Lasst uns Bekanntheit nicht mit Bedeutung verwechseln. Da gibt es in Gottes Team gibt es da Unterschiede. Und falls du dir schon mal die Frage gestellt hast oder ihr euch als Gemeinde die Frage stellt, kann ich eigentlich irgendeinen Unterschied machen? Macht es eigentlich irgendeinen Unterschied, dass es uns, dass es euch hier gibt? Können wir von dem Text her sagen, ja, es macht einen Unterschied. Ja, willkommen in Gottes Team, der gerne mit No-Names arbeitet. Was brauchst du wieder, um neu von Jesus, vom Evangelium überzeugt und begeistert zu sein? Wo möchte Gott dir wieder neu einen Blick für dein Umfeld geben? Bist du bereit, dich kulturell, sozial, politisch, wie auch immer, zu engagieren? Wo in deinem Alltag, in deinen Begegnungen, Herausforderungen sind Ansatzpunkte für Fragen? Als wir in Ostdeutschland gearbeitet, in Brandenburg gearbeitet haben, dachte ich komme von der FTH, ich habe eine Gemeindeerfahrung, ich bin gut vorbereitet und wir gehen dahin, weil wir haben jetzt die Antworten. Und kein Mensch hat die Fragen gestellt, auf die ich die Antworten hatte. Und wir mussten neu lernen und haben dann für uns als Gemeinde formuliert, wir sind nicht zuerst hier, um Antworten zu geben, sondern um Menschen zu helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Wo braucht es das vielleicht in deinem Umfeld? Kennst du Menschen mit ihren Fragen oder fühlen wir uns sicher in den Räumen, wo alle so ähnlich ticken und denken wie wir? Ich frage nur mal. Ich sehne mich danach, Gottes mächtiges Wirken wieder zu erleben, bleibe selbst gerade hinter dem zurück, was ich gerne möchte, weil ich in einer christlichen Blase unterwegs bin und christliche Organisationen besuche und merke, ich möchte aber in unserem Haus zum Beispiel meinen Grill und unseren Balkon zur Verfügung stellen für genau diese Momente. Und Barnabas sieht die große evangelistische Leidenschaft dieser Gemeinde, möchte sicherstellen, dass sich auf der anderen Seite die Leute auch nicht auf der Seite vom Pferd fallen und nicht in christlichen Aktivismus verfallen, sich auspowern, sondern dass sie sich auseinandersetzen mit Gottes Wort, Jesus ähnlicher werden und das, was sie tun, wirklich auf die Bibel gegründet ist. Und dass sie so durch das Evangelium in ihrer Identität sicher werden. Und dafür reist er nach Tarsus, sehen wir ganz im Norden, holt Paulus, damit er durch gute Lehre das Fundament für die gesunde Entwicklung dieser Kirche legt. Und die beiden verbringen ein Jahr dort zusammen, beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Lehre und Jüngerschaft. Was ist das? Jüngerschaft ist die Verbindung von gesunden Beziehungen mit gesunder Theologie. Das ist Jüngerschaft. Eigentlich gar nicht so kompliziert. Gesunde Lehre und gesunde Beziehungen miteinander verbinden. Barnabas hätte selbst hier leitender Pastor dieser Gemeinde werden können, aber sein Charakter und sein Glaube helfen ihm dabei, einen Schritt zurückzutreten und Paulus den Vortritt zu lassen, von dem er wusste, er ist ein wahnsinnig guter Theologe. Für die Leitung einer gesunden Kirche braucht es kein großes Ego an der Spitze, sondern gesunde biblische Lehre im Zentrum. Kein Ego an der Spitze, sondern gesunde Lehre im Zentrum. Und dafür gibt es keinen Ersatz, egal nach welchen Alternativen unsere Kultur oder Menschen um uns herum schreien. Die Kirchengeschichte zeigt uns, und das ist etwas sehr, sehr Aktuelles, eine Kirche, die versucht, auf Kosten der biblischen Lehre relevant zu sein, schafft sich mit der Zeit selbst ab. Ganz aktuelles Thema. Ihr Lieben, Gottes Wort schafft neues Leben. Gottes Wort verändert Leben. Gottes Wort stattet uns aus. Gottes Wort ist es, was uns ermutigt. Gottes Wort fordert heraus. Gottes Wort formt uns zu Nachfolgern. Welche Rolle spielt Gottes Wort für dich? Ich habe kurz überlegt, wie unsere Welt wohl aussehen würde, wenn unsere tägliche Bildschirmzeit Zeit mit Gottes Wort wäre. Und ich nehme mich voll mit rein. Offensichtlich war hier in Antiochia der Effekt sofort erkennbar, weil Lehre eben nicht nur Infos vermittelt, nicht nur unseren Kopf füttert, sondern Menschen befähigt und Menschen Jesus Christus ähnlicher macht und so Gemeinde aufgebaut wird. Und das scheint hier super geklappt zu haben, weil da, wo vorher die Bezeichnung Juden und Heiden und Römer gepasst hat, musste jetzt plötzlich ein neuer Begriff her, unabhängig von Nationalität, unabhängig von Herkunft, unabhängig von Religion, ein Begriff, der eine neue Art von Menschen beschreibt, Christen, Nachfolger von Jesus Christus. Menschen, die in einer Welt, die nicht so ist, wie sie sein sollte, durch ihre Beziehung zu Jesus zeigen, wie sie sein kann und wie sie einmal sein wird. Das ist die Aufgabe von uns Jesus-Nachfolgern. Ist das deine Definition für dein Leben als Christ? Vielleicht folgst du Jesus noch gar nicht nach. Hörst du die Einladung zu dieser neuen Perspektive? Ich möchte nochmal einen Missionswissenschaftler zitieren, der sagt, die Erfüllung des Missionsbefehls bestand für Jesus nicht darin, einige hypergesalbte Pastoren von Megakirchen auf die Bühne zu stellen, um mit ihren elektrisierenden Botschaften einen Saal zu füllen. Seine Vision war es, ganz gewöhnliche Gläubige zuzurüsten, die das Evangelium hinaustragen würden, wo immer sie hingehen. Die wahre Kraft des Evangeliums wird freigesetzt, wenn ganz gewöhnliche, vom Heiligen Geist erfüllte Menschen das Evangelium an jedem Ort verbreiten. Und ich frage mich, wo haben wir das so kompliziert gemacht? Wo sind wir falsch abgebogen auf diesem Weg? Das ist die Chance für uns. Eigentlich gar nicht schwer. Und jetzt möchte ich einen Sprung machen. Wir überspringen Kapitel 12 und bekommen dann einen Einblick bei dem Besuch dieser Gemeinde. Stell dir vor, du kommst in Antiochia zum Gottesdienst. Wie hat die Gemeinde wohl ausgesehen? Und wir bekommen in Kapitel 13, in den ersten drei Versen, einige Einblicke. Es werden 5 Namen genannt, dann doch. Und ich kann mir vorstellen, dass die Diversität dieser Leitung die Buntheit der Gemeinde gezeigt hat, die genau in die Buntheit dieser Stadt gepasst hat. Da heißt es Barnabas aus Zypern, ein Jude. Dann haben wir Simeon, genannt der Schwarze, aus Afrika. Wir haben Lucius aus Cyrene, das ist in Nordafrika, also eher arabisch. Manaen, der mit König Herodes aufgewachsen ist, also einer aus der Oberschicht mit Beziehung zum Königshaus. Und Paulus, der Akademiker, der Professor. Und wir merken dann, die für heute so neu klingenden Begriffe wie multiethnische, multikulturelle, multinationale Kirchen in einer internationalen Stadt zu gründen, das ist gar nicht neu. Das gab es von Anfang an. Und ich glaube, dass diese Leitung, die Diversität in der Leitung dazu geführt hat, dass unglaublich viele verschiedene Menschen sich willkommen gefühlt haben und angenommen und repräsentiert. Und diese Leitung hat diese Gemeinde wozu gemacht? Zu einer betenden Gemeinde. Eine Gemeinde, in der ernsthaft nach Gottes Willen gefragt und die sich dann auch nicht dagegen gesperrt hat, als Gott sagt, so. Und jetzt sendet die beiden aus, genau die beiden, von denen ihr im letzten Jahr am meisten profitiert habt. Und ich kann Stimmen hören wie, warum ausgerechnet die beiden? Die brauchen wir hier so dringend, so weit sind wir noch nicht. Reicht es nicht, wenn wir einen von denen wegschicken? Oder wie wäre es mit Holger, den brauchen wir hier sowieso gerade nicht so dringend. Eine Kirche, die nichts sendet, endet. Und wir erleben hier diesen bittersüßen Moment der Weltmission, den häufig Gemeinden erleben, wenn wir Leute aussenden und manchmal das Gefühl haben, die besten Leute müssen wir ziehen lassen. Ja, es ist immer ein Stück auch traurig. Aber diese Gemeinde macht uns vor, was es bedeutet, einem großzügigen und versorgenden Gott zu vertrauen. Sie schicken die besten Leute los mit ihrem Segen und mit der Großzügigkeit und finanzieller Versorgung. Und ich glaube, dass Menschen, die wir senden, die helfen uns dabei, unseren Außenfokus zu behalten als Kirche. Mission ist nicht das Thema von Individualisten oder was wir delegieren können an Organisationen, das habe ich eben schon gesagt, sondern Mission und Sendung ist ein Gemeindethema. Mission ist Gemeindeverantwortung. Und da wieder auch nicht von irgendwelchen Freaks, die einen Missionskaffee trinken, veranstalten, sondern von der Gesamtgemeinde. Danke, dass ihr da auch aktiv seid. Dass euch das nicht egal ist. Wir existieren als Gemeinde nicht für uns selbst. Wir haben unsere Identität. Wir sind die Braut Christi. Und wir haben einen Auftrag, einen Grund, warum es uns gibt, nämlich geht hin. Und die Zusage, ich bin bei euch. Habt Mut, habt keine Angst, macht zu Jüngern, liebt mich und liebt eure Mitmenschen. Teil einer Gemeinde zu sein bedeutet immer wieder, gemeinsam zu beten, Vater, dein Wille geschehe und dein Reich komme. Und dein Name werde geheiligt. Und wir sind eingeladen, Teil dieser Sendung zu werden. Und ich schließe mit dem Gedanken, warum sollten wir so leben? Sind das jetzt Appelle? Schlechtes Gewissen machen? Nein, es ist die angemessene Dankreaktion auf einen Gott und sein Handeln. Wenn jemand versteht, wie es sich anfühlt, sein Bestes loszulassen und zu senden und gehen zu lassen, dann ist es Gott, der seinen Besten, seinen Sohn für uns losgelassen hat, gesendet hat, hergegeben hat, um uns seine Liebe zu zeigen und uns genau dadurch zu retten. Und wenn wir so reagieren, dann zeigen wir damit ganz viel von Jesus als seine Nachfolger. Er kam, um zu suchen und zu retten. Unsere Motivation für Evangelisation. Er hat sich um Arme und Bedürftige gekümmert. Unsere Motivation für Diakonie. Er hat uns seine Worte gegeben, die Leben schenken. Unsere Motivation für Lehre. Und das alles in einer guten Ausgewogenheit. Und er baut seine Kirche, gesendet vom Vater, gerettet durch den Sohn, geleitet vom Heiligen Geist und beauftragt uns, diese Mission weiterzuführen und so und dadurch Jesus ähnlicher zu werden. Darum gibt es uns. Das ist unser Auftrag. Und das ist der Unterschied zwischen einer Fangemeinde und einer Nachfolgegemeinschaft. Und ich wünsche euch diesen Blick und den Mut und die Ermutigung hier an eurem Platz, diesen Platz auch einzunehmen, zur Ehre Gottes.